Brain Rot, ein Schlüsselbegriff, der aktuell immer viraler und viraler geht, ursprünglich von TikTok kommt, mittlerweile aber auch von Universitäten in Studien aufgegriffen wird. Es geht darum, ob wir unser Gehirn, unsere Denkfähigkeit immer mehr verlieren und was dazu beiträgt, dass wir sie verlieren. Dazu gab es jetzt zuletzt, letztes Jahr im Juni, eine Studie vom MIT, die wirklich extrem verrückte Zahlen repräsentiert hat. Dahingehend, dass beispielsweise ChatGPT-Nutzer eine bis zu 55-prozentige Reduktion in neuronaler Konnektivität aufweisen, aber noch schlimmer, dass teilweise 83% der Nutzer sich nicht mehr an die Dinge erinnern können, über die sie geschrieben haben. Das heißt, ganz krasse Auswirkungen aufs Gedächtnis. In der heutigen Folge wollen wir uns gemeinsam einmal anschauen, was hat es mit dieser Studie auf sich? Sorgt ChatGPT und KI dafür, dass man Brain Rot entwickelt? Demontiert es unser Denken? Und wenn ja, was kann man dagegen machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Mein Name ist Kjaer Schossenpur. Mit dabei ist Philipp Hopf. Und wir werden uns heute dem Thema KI und die Folgen von KI widmen.
Oh, ja, also das ist ein Thema. Ich meine, wir sprechen hier von KI. Ihr wisst es alle. Ob wir das hier nehmen, unsere Bildschirme nehmen, unsere Mobiltelefone nehmen. Ich stelle mir das immer so vor, ihr wisst, wie bei den anonymen Alkoholikern, da sitzt man doch so auch in der Runde und dann heißt es, hallo, mein Name ist Philipp Hopf, ich bin handysüchtig. Und meine Frau sagt mir das auch immer wieder und wahrscheinlich bin ich fucking handysüchtig. Ja, ich habe es jetzt heute gesagt, ich bin handysüchtig. Und die Studie geht ja auch darauf ein, warum, was passiert denn da eigentlich? Ja, insgesamt, wir werden wahrscheinlich mehrere Teile daraus machen, Kian, weil der Kian hat, und das hat er geil gemacht, er hat sich gesagt, okay, wenn es hier jetzt schon um KI geht und wie KI unser, also unter anderem, also Social Media, Medien, diese ganzen Bildschirme, das ganze Konglomerat an elektronischen Devices, das wir nutzen, das unser Gehirn zerstört, gerade auch bei Kindern ganz maßgeblich negative Auswirkungen haben kann, dann lassen wir das doch am besten mal direkt von KI ausarbeiten. Also lassen wir uns mal KI sagen, wie KI uns eigentlich kaputt macht. Kian, ich würde sagen...
Das ist schon ironisch, ist schon, muss man an dieser Stelle sagen. Aber ich muss an dieser Stelle fairerweise etwas zum Kontext zu dem Ganzen sagen. Wie bin ich auf dieses ganze Thema gekommen? Ich habe vor ein paar Tagen einen Podcast gehört von The Diary of a CEO. Das ist ein sehr, sehr großer amerikanischer Podcast. Da haben zwei Doktoren, einmal ein, ich glaube, Gesundheits- und Gehirndoktor, der ganz viele Gehirnscans macht, und dann ein Doktor in Neuroscience, aber auch ein Co-Creator von KI, ein Streitgespräch geführt. Und da ist diese Studie gefallen. Ich wusste tatsächlich nichts von dieser Studie vorher. Und die haben quasi über dieses Thema diskutiert, haben Pro- und Kontra-Argumente dagegen, dafür genannt. Und so bin ich auf dieses Thema gekommen. Aber wohlgemerkt, es geht nicht nur um KI. Das hat Philipp gerade schon gesagt. KI ist ein Punkt. Social Media, das Swipen, TikTok, Instagram Reels, Kurzclip-Videos ist ein ganz anderer Punkt. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mich auf die Recherche gemacht, mit KI das Thema auszurecherchieren und faktisch erstmal zu überprüfen, stimmt das? Wie sieht es mit dieser Studie aus? Kann man die Studie finden? Was stimmt, was ist mit den Zahlen, die da erwähnt werden? Sind die wirklich alle so dramatisch? Und was sind die Auswirkungen? Und bin da auf verschiedene Teile gestoßen. Einmal zum einen eben diese Studie und was sie sagt und diesen Begriff, der wirklich beängstigend ist, muss man sagen, der nämlich von der Studienleiterin in der Studie erwähnt wird, und zwar kognitive Schulden. Da kommen wir aber gleich drauf später zu sprechen. Und zusätzlich bin ich eben auf die Einflüsse, Auswirkungen von TikTok, dem Swipen, gestoßen. Das sind aber zwei, ich würde sagen, unterschiedliche Säulen. Es sind zwei andere Krankheiten, könnte man sagen. Das eine betrifft einen anderen Teil unseres Gehirns, das andere einen anderen. Beide extrem schädlich, aber auch umfänglich. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns erstmal mit KI anfangen. Lass uns erstmal damit anfangen, was passiert, wenn man ChatGPT, LLMs, also KIs zu viel verwendet oder falsch verwendet mit dem Gehirn, und ist das eventuell irreversibel? Und dann, wenn euch das Thema interessiert, grundsätzlich das Thema Brainrot, können wir in einem zweiten Teil darüber sprechen, wie sieht es denn mit TikTok und Instagram im Detail auch mit Studien aus?
Ja, fangen wir mal direkt an. Es geht ja eben um diese besagte MIT-Studie, die schockierende Ergebnisse hervorgebracht hat. Und zwar im Juni 2024, letztes Jahr, veröffentlichte das MIT Media Lab eine Studie, die wie eine Bombe einschlug. 54 Studenten aus Bostons Elite-Universitäten MIT, Harvard, Tufts, Northeastern und dann eben die Boston University wurden 4 Monate lang beim Schreiben von Essays beobachtet. Also die haben Aufsätze geschrieben. Nicht mit normalen Kameras, sondern mit EEG-Elektroden am Kopf, 32 Kanäle, die ihre Gehirnaktivität in Echtzeit maßen. Alphawellen, Betawellen, Thetawellen, jeder elektrische Impuls wurde aufgezeichnet. Das Ergebnis, und das ist wirklich, mir graut es schon, wenn ich das hier lese, das Ergebnis war so alarmierend, dass die Forscher sich entschieden, die Studie sofort zu veröffentlichen, ohne auf den monatelangen Peer-Review-Prozess zu warten. Dr. Natalia Kosmina, die Studienleiterin, sagte später in einem Interview, ich zitiere, wir dachten, die Gesellschaft kann nicht warten. Die Geschwindigkeit, mit der ChatGPT adoptiert wird, ist beispiellos. Die Zahlen sind brutal. Neuronale Konnektivität, also neuronal bedeutet, die unsere Gehirnbahnen, ja, ich beschreibe es wie ein Amateur, ich bin hier ein Amateur, aber die neuronalen Netze ist die Konnektivität unseres Gehirns, also die Verbindungen, die wir haben. ChatGPT-Nutzer 35-55% Reduktion im frontopartiellen Netzwerk. Google-Nutzer im Vergleich 15-20% Reduktion. Ich meine, wir müssten da wirklich kehren. Ich sage dir, lass uns bitte mit jemandem, den wir in den Podcast einladen, der eine richtige Ahnung davon hat, der uns mal erklärt, was das bedeutet, weil jetzt sitzen wir hier und stellen uns die Frage, warum ist es bei Google anders? Warum geht das überhaupt beim Nutzen von ChatGPT zurück? Das macht für mich keinen Sinn. Ich lese ja etwas, es ist scheißegal, was ich mache.
Das kommt noch. Okay. Das kommt noch, Philipp, keine Sorge. Also das sind jetzt halt erstmal die krassen Zahlen und wo man sich denkt, okay, krass, was ist das? Ja. Warum geht das zurück? Warum geht die Konnektivität zurück? Okay. Aber da sprechen wir auf jeden Fall noch gleich drüber.
Und die Kontrollgruppe, das sind die, die quasi nichts bekommen haben, ohne Hilfsmittel, 5% normale Variation, also 5% rauf, 5% runter. Und das ist die Spitze des Eisbergs. Die wirklich verstörende Entdeckung war das Gedächtnismassaker. Ja, es wird von Gedächtnismassaker gesprochen. 83% der Chat-GPT-Nutzer konnten sich nicht an die zentralen Punkte ihrer eigenen Essays erinnern. Nach einer Stunde sank die Erinnerungsrate auf 8%. Sie erkannten ihre eigenen Texte in 38% der Fälle nicht wieder. Die Frage hier natürlich, ob das deswegen ist, weil ChatGPT ihnen die Texte geschrieben hat und wenn ich etwas nicht selbst schreibe, dann kann ich mich logischerweise, wenn ich diese Gedanken nicht selber geformt habe, um sie dann entweder mit meinen Händen getippt zu haben oder mit meiner Hand aufgeschrieben zu haben, was es ja natürlich die Merkleistung verbessert, ist jetzt einfach mal eine Vermutung, die ich reinschmeiße, dann wird's mich nicht wundern.
Das ist, Philipp, das ist sehr gut, dass du das erwähnst, weil ich glaube, das hat jeder so grob im Kopf. Jeder kann sich grob im Kopf denken, gut, wenn ich etwas nicht selber schreibe, wenn ich etwas für mich schreiben lasse, dann ist der Lerneffekt nicht so groß. Aber, und das ist eben der erschreckende Punkt an dieser Studie, das, was wirklich im Kopf passiert, wenn man das Ganze jemand anderen überlassen lässt in so einem Ausmaß, das ist viel dramatischer als einfach nur, oh, jetzt habe ich nicht mitgelernt. Und das werden wir uns eben anschauen. Wir werden uns auch gleich anschauen, was genau in unserem Kopf passiert. Also wie diese Zahlen zustande kommen. Mhm.
Und Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare rein. Erstens mal meine wichtige Frage. Ich habe es schon gesagt, ich bin handysüchtig. Wer ist noch handysüchtig? Und was wollt ihr dagegen tun? Und zweitens, wie ist die Zunahme bei euch der Nutzung von, ob das jetzt ChatGPT, Grok oder Claude oder eine andere KI ist, wie stark nutzt ihr das im Gegensatz zu noch vor einem halben Jahr? Nimmt das merklich zu bei euch? Ich lese mal weiter. Dr. Kosmina prägte dafür einen Begriff, der dem einen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Kognitive Schulden, wie bei einer Kreditkarte, bei der man heute kauft und morgen zahlt, häufen wir mit jeder ChatGPT-Nutzung Schulden an, die unser Gehirn später eintreiben wird. Der Unterschied, während man Kreditkartenschulden zurückzahlen kann, scheinen kognitive Schulden zu akkumulieren. Das Erschreckendste, die Die Studenten, die 3 Monate lang ChatGPT nutzten, zeigten auch nach dem Entzug der KI weiterhin reduzierte Gehirnaktivität. Ihr Gehirn hatte verlernt, selbst zu denken. Alter, what the fuck? Ich meine...
Genau, das ist der Punkt, um den es hier geht. Verlernt unser Gehirn selbst zu denken, wenn wir KI zu sehr benutzen. Und das ist das, was diese Studie untersucht hat. Und dafür wurden verschiedene neurologische Mechaniken analysiert, also was in unserem Kopf passiert. Und die betreffenden Regionen kann man sich dafür genauer ansehen. Und dafür hat die MIT-Studie 3 Hauptmechanismen identifiziert. Erstens Cognitive Offloading, das Outsourcing des Denkens. So wie wir Telefonnummern nicht mehr memorieren, seitdem es Smartphones gibt, lagern wir nun auch Denkprozesse aus. Dr. Michael Gerlich von der Universität München fand in einer Parallelstudie mit 666 Teilnehmern, dass KI-Nutzer bei Problemlösungsaufgaben 38% schneller Aufgaben und zur KI wechselten als die Kontrollgruppe. Das Problem: unser Gehirn folgt dem Prinzip Use it or lose it. Neuronale Verbindungen, die nicht genutzt werden, werden abgebaut. Ein Prozess namens synaptische Pruning. Was bei Kindern normal und wichtig ist, wird bei Erwachsenen zum Problem, wenn es durch Unterforderung ausgelöst wird. Also, um das jetzt hier nochmal zusammenzufassen, Cognitive Offloading: wenn wir das Denken outsourcen, werden neuronale Verbindungen, die sonst genutzt werden in unserem Gehirn, abgebaut. Das ist das Erste, was passiert. Das Zweite, was passiert ist, Metacognitive Atrophy, der Verlust des Denken über das Denken. Metakognition ist unsere Fähigkeit, über unser eigenes Denken nachzudenken. Es ist das, was uns sagen lässt: Moment, das Argument macht keinen Sinn, oder ich sollte das nochmal überdenken. Die MIT-Studie zeigt, dass ChatGPT-Nutzer diese Fähigkeit verlieren. Sie können nicht mehr unterscheiden zwischen guten und schlechten Argumenten, eigenen und fremden Gedanken, verstandenem oder nur gelesenem. 78% der Studenten überschätzten ihr Verständnis von KI-generierten Texten massiv. Sie verwechselten die Eloquenz der KI mit eigenem Verständnis.
Ja gut, lass uns mal ganz kurz aber darüber reden, Kian, bevor du zum dritten Punkt kommst, weil das ist schon wichtig. Man kann nicht unterscheiden zwischen guten und schlechten Argumenten, eigenen und fremden Gedanken, verstandenem und nur gelesenem. Du erinnerst dich früher, was hat man gesagt? Ich google das jetzt mal. Das gab's ja früher auch schon. Leute, ja, ich google das und was Google mir sagt, ist die Wahrheit. Oder Wikipedia, die Lügnerseite schlechthin, hat mir gesagt. Daher muss das stimmen. Und wir sehen das Ganze jetzt bei ChatGPT. Ich frag mal ChatGPT und faktenchecke das. Jetzt muss man wissen, und wir wissen das, dass auch oder gerade künstliche Intelligenzen manipuliert sind und beeinflussbar sind. Du kannst ihnen sehr kritische Fragen stellen. Ich kann es ja jetzt leider nicht aussprechen, weil wir in dieser weltweit tollen Meinungsfreiheit und Demokratie leben, dass gewisse Themen, wenn du da fragst, dann sagt die KI, oh nee, das kann ich nicht sagen. Ja. Zu gewissen Ethnien, lassen wir das Thema einfach so stehen. Gewisse Fragen merkst du, ist die KI vorsichtig oder schreckt davor zurück, eine genaue Antwort zu geben? Dann musst du ihr zum Beispiel sagen, wenn du hier nicht antworten darfst, weil du so programmiert bist, sage Pineapple. Da gibt's ja diese Videos, wo die Leute das zeigen, dass das stimmt. Und die Gefahr ist doch, so wie Leute früher gesagt haben, ich google das jetzt mal, Google hat mir gesagt, und dann glauben sie es einfach wie die Schafe, die sie sind. Jetzt nutzen sie KI und diese KI ist manipuliert, um einem gewissen Narrativ zu entsprechen, um eine gewisse etwas nach außen zu bringen, was dann als Wahrheit angesehen wird. Und die Leute sagen halt einfach blind, ich habe das bei KI eingegeben, bei ChatGPT, das stimmt jetzt. Ich denke, das ist das Problem zu verstandenem und gelesenem, guten und schlechten Argumenten und eigenen und fremden Gedanken. Man übernimmt es einfach, ohne weiter darüber nachzudenken.
Ja, nicht nur das, die KI ist ja sehr eloquent und durch diese Eloquenz kann sie theoretisch alles irgendwie gut darstellen lassen. Und wenn man dann selber nicht nachdenkt, dann übernimmt man das halt einfach. Und anscheinend, was jetzt hier in dieser Studie rausgekommen ist, dass diese Leute das auch so plötzlich als ihre eigenen Gedanken wahrgenommen haben, obwohl die KI das eigentlich geschrieben hat.
Mhm. Krass, das ist schon sehr erschreckend. Das ist so beeinflussbar. Dann kann die KI, man könnte das fast schon mit einer Art Hypnose oder eine Art Tiefenbeeinflussung. Die KI, wenn sie klug genug ist und sie in rasender Geschwindigkeit lernt sie dazu, kann ihre eigenen Gedanken beziehungsweise die Agenda, die ihr vorgegeben wird, in die Hirne derer pflanzen, die es konsumieren.
Absolut. So, jetzt schauen wir uns nochmal den dritten Punkt an. Die Illusion der Kompetenz. Das gefährlichste Phänomen. Menschen glauben, sie werden durch KI schlauer, während sie messbar dümmer werden. Die Kreativitätsmetriken der MIT-Studie sind vernichtend. Divergentes Denken, -42%. Originalität, -31%. Elaboration, -28%. Flexibilität, -39%. Dr. Daniel Amen, der über 200.000 Gehirnscans durchgeführt hat, das ist der aus dem Podcast-Interview, erklärt es mit einer erschreckenden Analogie. Stell dir vor, dein Gehirn ist ein Muskel. ChatGPT ist wie ein Rollstuhl für dein Denken. Je mehr du ihn benutzt, desto mehr verkümmern deine Beine. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Vergleich. Und ich muss auch wirklich, also an dieser Stelle mal Eigenerfahrungen berichten, weil ich bin jemand, der wirklich extrem viel KI benutzt und auch seitdem das Ganze in Form der ersten Version von ChatGPT so massentauglich verfügbar ist, versucht hat, das so viel wie möglich zu integrieren, um einfach effizienter in dem zu sein, was ich mache. Aber auch ich habe das Gefühl, ich merke, dass mein Gehirn, meine Denkleistung im Vergleich zu dem, wie es mal war, gewissermaßen nachlässt. Ich komme aus einer Zeit, oder was heißt, ich komme aus einer Zeit? Ich fasse das mal anders. Ich bin jemand, der ganz klar Verfechter davon ist, von diesem Satz, von diesem Zitat, Schreiben ist Denken. Wenn man Dinge schreibt, wenn man Aufsätze schreibt, dann zwingt man sein Gehirn dazu zu denken, strukturiert zu denken, Dinge vernünftig aufzuschreiben. Und ich habe also jetzt gehen wir in die Vergangenheit zurück, im Deutschleistungskurs haben wir immer Aufsätze geschrieben. Und ich habe mich hingesetzt und habe 20 Seiten geschrieben mit Handschrift. Dann irgendwann nach dem Abitur schreibt man nicht mehr so viel. Gut, trotzdem, E-Mails hat man selber geschrieben, teilweise Zusammenfassungen für sein eigenes Research, die man dann verwendet hat, fürs Traden oder für andere Sachen, für Firmen, hat man alles selber geschrieben. Mittlerweile nur noch kurze Notizen, die Notizen dann mittlerweile mit Hilfe von KI verbessern. Und dann merkt man, wie so langsam, wenn man so aktiv und extrem viel KI nutzt, dieses Schreiben schwieriger fällt als früher. Früher hätte ich mich hingesetzt und hätte an meinem Laptop einfach mal, ich würde sagen, in relativ kurzer Zeit, relativ schnell, sehr gute, lange und eloquente Texte so geschrieben. Mittlerweile, weil ich das Ganze so sehr outsource, habe ich das so lange nicht mehr gemacht, dass ich garantieren kann, dass wenn ich es jetzt machen würde am Anfang, das Ergebnis wahrscheinlich, das erste Ergebnis schlechter wäre oder langsamer wäre und nicht so gut wäre wie damals, als ich das sehr, sehr oft gemacht habe. Was natürlich auch irgendwo logisch ist, etwas, was man trainiert und oft macht, kann man im besten Fall auch besser. Aber, und das ist eben der entscheidende Punkt, es geht ja hier nicht nur dabei, keine Ahnung, dass man Basketball spielt oder Fußball spielt, sondern es geht ums Denken, es geht ums Gehirn. Etwas, was man den ganzen Tag überall und jederzeit verwendet. Und das ist schon erschreckend.
Absolut. Und ich sagte, mir fällt genau das Gleiche auf, und zwar spürbar. Mir hat man früher immer gesagt, meine Frau hat mir früher immer gesagt, Alter Philipp, du kannst den Namen so krass merken. Alle haben immer gesagt, Philipp, wer war das nochmal? Und das dann beschrieben, ich wusste den Namen. Also ich konnte dir sagen, dieser Typ, irgendeine Geschichte, ich wusste den Vornamen, Nachnamen. Hey, jetzt, wenn ich ein Interview gebe oder so, voll oft, ich weiß zwar, ich habe dieses Gesicht, aber mir fällt der fucking Name nicht mehr dazu ein. Ja. Und ich bin 40 Jahre alt, es sollte noch mit 60 nicht passieren, wenn 70, 80, wenn du im Hirn gut bist. Ja? Also ich merke das selber auch. Ich merke, das ist der, also bei mir ist es, ich nutze ChatGPT nicht oder ich nutze KI nicht so viel. Meine Frau nutzt zum Beispiel viel mehr. Ich werde ihr das heute auch, ich werd dein Research nachher mitnehmen heute Abend, um das mal vorzulesen, weil das ist äußerst bedenklich. Und es ist auch ein Dilemma, Kian, weil auf der einen Seite sagen wir, wir kommen ins KI-Zeitalter, du musst adaptieren, du musst es nutzen, immer mehr, 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 effizienter. Und auf der anderen Seite weißt du, es ist quasi, du willst keinen Crack nehmen, weil sonst wirst du cracksüchtig und es zerstört dein Gehirn. Aber gleichzeitig sind wir im weltgrößten Rennen jetzt darum, wer Crack am effektivsten nutzen kann. Alter, das ist eine Riesenscheiße. Und,
das ist,
und
ganz Philipp, kurz noch. Ich würde sagen, da muss man einhaken, weil das, da kommen wir auch noch später drauf zu sprechen. Du kannst Feuer nehmen, um dir Essen zu kochen, aber du kannst dich auch dran verbrennen. Ich glaube, die Art und Weise, wie man es verwendet, und das ist das Maßgebliche, weil es gar nicht mehr zu verwenden, ganz klar, da wird man einfach ineffizienter sein als alle anderen. Aber es in einer Art und Weise verwenden zu können, ohne eben, wie du sagst, cracksüchtig zu werden, ohne dass das eigene Denken verkümmert, das muss die Kunst sein dahinter und wie man es verwenden sollte. Ob es da einen Weg gibt, das schauen wir uns an, aber ja.
Ja, aber du sagst ja schon Kunst, ja, und Kunst beherrschen, wie ein Künstler das anzugehen oder es als Kunst auszuüben, beherrschen nur sehr wenig Leute und die meisten werden dabei auf der Strecke bleiben. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, ey, wir haben so viele Leute in der Gesellschaft, also ich sag's aus meiner Erfahrung, die sowas von verdummt sind. Einfach, du merkst die Masse verdummt und jetzt gibst du ihnen noch ein Tool an die Hand, dass sie in Rekordzeit verdummt. Dann ist wirklich, also mir macht es, wenn hier steht Elaboration, minus 28, Elaboration ist Erklärfähigkeit. Im Englischen sagt, hey, elaborate, erkläre mir, warum. Also bringe mir Argumente, warum du so denkst. Du laberst also irgendwas raus und danach bla bla bla, irgendein Gequatsch und dann sagst du, erkläre mir mal bitte, argumentiere. Und könnt ihr das nicht auch nachvollziehen, Leute? Heutzutage, guck mal auf Twitter oder so oder YouTube Kommentare, die einfach nur irgendeinen dummen Scheiß ablabern. Nein, du hast nicht recht. Völlig falsch. So ein Schwachsinn. Sie sind aber nicht in der Lage, auch nur ein einziges fucking Argument zu nennen, warum sie so denken. Sie wissen nur, das ist Schwachsinn. Sie möchten ihren Gedankenmüll abladen in Form eines Kommentars. Wenn du dann aber fragst, erkläre dich mal ganz kurz, warum du so denkst, sind diese lebenden, atmenden Schafe nicht in der Lage zu erläutern, also zu elaborieren, woher das Ganze eigentlich kommt. Und das zeigt mir, und die Flexibilität, Originalität ist nichts mehr originell, ist einfach nur noch dummes Hingelaber, was wir haben.
Ich will an dieser Stelle, bevor wir auf die Gehirnregion eingehen, also wir gehen jetzt als nächstes auf wirklich die tatsächlichen Gehirnregionen ein, wo quasi der Schaden entsteht und was für ein Schaden da entsteht. Und das ist wirklich, da würde ich ganz, ganz klar zuhören. Würde ich ganz kurz nochmal eine Parallele ziehen, und zwar eine historische. Das habe ich auch mit Hilfe einer anderen KI ausgearbeitet, wohlgemerkt, das sind so Dinge, die ich so mir sonst nicht gemerkt hätte. Denn wir haben ja in der Vergangenheit, in der Geschichte schon Momente gehabt, in denen gewarnt wurde, oh, neue Technologie, die wird alles zerstören, die wird das Gedächtnis zerstören. Beispielsweise, Sokrates hat gewarnt, dass das Schrift das Gedächtnis zerstören würde. Der Schweizer Wissenschaftler Konrad Gessner beschrieb 1565 die verwirrende und schädliche Überflutung durch Bücher. 1858 wurde befürchtet, Schach per Telegraph würde zu Brain Congestion führen. Radio würde Kinder verdummen, 1936. Fernsehen würde eine Generation von Idioten schaffen, 1977.
Ja, also sorry, okay.
Und Videospiele würden gewalttätige Zombies produzieren, 1990er.
Ja. Okay, also, und jetzt bitte, also sind wir uns einig, wenn du heute diese dreckige Glotze einschaltest und du siehst Love Island, ja, das ist das, was bei uns gezeigt wird für den dummen Pöbel in Deutschland, der dumm genug ist, sich diese Scheiße reinzuziehen, ich muss es so sagen, wo nackte Volltätowierte, die 6 Kilo Botox im Gesicht tragen und Filler, die irgendwie sich nackt anglotzen und wo es dann darum geht, wer mit wem im Rudel, also da kannst du schon das Argument machen, das ist eine Verdummung der Gesellschaft.
Ja, das ist auch gar nicht das, was ich bestreiten wollte. Ich wollte sogar im Gegenteil sagen, es gibt hier sogar entscheidende Unterschiede, und zwar in 5 Punkten. Der erste ist die Geschwindigkeit der Adoption. ChatGPT erreichte 100 Millionen Nutzer in 2 Monaten. Instagram brauchte beispielsweise 2,5 Jahre dafür. Das Fernsehen, das Radio, all diese Dinge brauchten auch deutlich, deutlich länger, um so viele Nutzer zu erreichen. Dann diese neuroplastischen Eingriffe greifen zum ersten Mal direkt in unser Belohnungssystem ein. Das Entwicklungsalter ist ganz entscheidend. 95% der Teenager haben Smartphones. Dadurch liegt der Erstkontakt durchschnittlich bei 10 Jahren, wahrscheinlich sogar noch geringer. Also direkt ein direkter Eingriff in das Alter, das am relevantesten ist für die Entwicklung des Gehirns. Die Messbarkeit, wir können es heute in Echtzeit mit MRI und EEG messen. Und Insiderwarnung, darauf kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Es haben nie zuvor die eigenen Erschaffer so dringlich davor gewarnt. So, und jetzt gehen wir mal auf die betreffenden Gehirnregionen ein, also wo der Schaden entsteht. Da haben wir einmal Broca- und Wernicke-Areale. Das sind die Sprachzentren, die uns zum Menschen machen. Bei ChatGPT-Nutzern zeigten sie 45% weniger Aktivität während des Schreibprozesses. Das ist, als würde man die Sprachzentren in den Standby-Modus versetzen. Ich meine, das ist selbstverständlich. Wenn jemand anderes für dich schreibt, dann denkst du nicht, dann arbeitet auch dein Schreibprozess und Sprachprozess nicht. Dann der nächste Teil, präfrontaler Kortex, unser CEO im Kopf, zuständig für Planung, Strategieentwicklung, Entscheidungsfindung, Impulskontrolle, ganz wichtig, und auch kritisches Denken, ganz wichtig. Bei ChatGPT-Nutzern 30-40% reduzierte Aktivität. Dr. Terry Sainowski vom Salk Institute, Miterfinder der Boltzmann-Maschine mit Jeffrey Hinton, das ist der zweite Podcast-Gast gewesen, wo ich gesagt habe, der jemand ist, der Insider ist, argumentiert und warnt: Wir sehen eine Generation, die ihre exekutiven Funktionen outsourced. Das ist, als würde man den CEO feuern und durch einen Praktikanten ersetzen. Und jetzt der letzte Teil, Hippocampus, unsere Festplatte für Erinnerung. Die Studie zeigte dramatische Reduktion in der hippocampalen Aktivität. Kein Wunder, dass sich niemand an seine Essays erinnern konnte. Hier gibt es eine beunruhigende Parallele. Dr. Veronica Bobot von der McGill University fand, dass GPS-Nutzer nach 3 Jahren 23% Volumenreduktion im Hippocampus zeigten. Wenn GPS räumliche Navigation schwächt, was macht ChatGPT mit unserem sprachlichen und logischen Denken? Also Reduktion im Hippocampus.
Das ist der Bereich, den der Dr. Michael Nehls, Leute, wir haben da auch erst einen ganz, ganz wichtigen Podcast dazu gemacht zum Thema Lithium. Das ist dieser hier, blenden es gerade mal ein. Schaut euch das an. Das ist eines der Mittel, die man nehmen kann, eine Substanz, die Demenz reduziert. Und da sind wir auch darauf eingegangen, was man noch machen kann. Was ich hier sehe, Kian, ist, das ist eine Zerstörung auf verschiedenen Ebenen. Wir haben zum einen hier einen Frontalangriff auf unterschiedliche Hirnareale, präfrontaler Kortex, Hippocampus. Hippocampus ist ja das Merksystem zum Abspeichern, die Festplatte für Erinnerungen. Da hatte der Nehls ja damals schon gesagt, dass die Covid-Impfung, mRNA, ist ja da lang und breit drauf eingegangen, wie das löscht den Hippocampus und den Hippocampus schrumpfen lässt und was man tun kann, um dagegen zu wirken. Deswegen sagt er auch, viele Leute, seitdem sagt man quasi seit der Pandemie, dass sie sich wie Zombies verhalten, die Gesellschaft wie Zombies, will sich nicht mehr zurückerinnern, es ist ihnen alles völlig egal, sie können sich auch nicht mehr dran erinnern, es wird quasi nur noch nach vorne geschaut, das Hintere verschwindet immer mehr. Und jetzt sehen wir hier, dass immer mehr Sachen ausgerollt werden, ob Zufall oder nicht, das weiß ich nicht, ja. Aber die das Ganze noch beschleunigen, das ist doch wirklich geisteskrank, wenn du dir das anschaust, dieses Use-it-or-Lose-it-Prinzip, wenn du jetzt noch Menschen hast mit geringem Intellekt, die das verstärkt nutzen, bekommst du eine Gesellschaft, denken wir noch weiter, zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, jetzt müssen sie irgendwann nicht mehr arbeiten, weil Maschinen alles übernehmen, Roboter alles übernehmen, ich stelle mir das vor wie Matschhirne, du kannst mit denen gar nichts mehr anfangen.
Genau, also ich stelle mir in so einer Zukunft vor, dass es dann wahrscheinlich nicht mehr nur noch Gyms, Fitnessstudios für den Körper gibt, sondern wahrscheinlich fürs Gehirn, damit man in irgendeiner Weise noch irgendwie am unteren Ende, am Basic Limit bleiben kann. Dr. Daniel Amen macht dazu folgende Rechnung auf, das ist wieder der aus dem Podcast, der sagt, wenn ich es bis 85 schaffe, was ich plane, haben 50% der Menschen in meinem Alter Demenz. Jeder zweite. Und was ist einer der wichtigsten Schutzfaktoren? Lebenslanges Lernen. Neue neuronale Verbindungen schaffen. Das Gehirn herausfordern. Was wir jetzt hier sehen ist, erstens, das hast du ja gerade schon erwähnt, Menschen mit niedriger Bildung haben ein 2 bis 3 mal höheres Demenzrisiko. Lebenslanges Lernen reduziert das Risiko um 40-60%. Und die kognitive Reserve, also zusätzliche Gehirnkapazität, ist der beste Schutz gegen Demenz. Was macht ChatGPT? Es nimmt genau diese schützenden Aktivitäten weg. Wir hören auf zu lernen, zu denken, zu kämpfen. Dr. Amen warnt, in 20 Jahren werden wir eine Epidemie von 50-Jährigen mit Demenzsymptomen sehen. Die Gehirne sehen jetzt schon aus wie nach jahrzehntelangem Alkoholmissbrauch, aber diese Leute trinken nicht. Sie prompten.
Das ist wirklich. Junge, stelle dir das mal vor und jetzt sehe das als weitere Agenda, die Massen zu beherrschen. Was willst du ihnen wegnehmen, was man auch geschafft hat, die Widerstandsfähigkeit. Glaubt ihr, dass solche Leute noch geistig oder körperlich widerstandsfähig sind? Mit denen kannst du machen, was du willst. Die erinnern sich am nächsten Tag gar nicht mehr, wenn sie von dir eine Schelle gekriegt haben, um das mal bildlich darzustellen. Ja? Und das ist schon, du siehst auch hier ganz wichtig, Menschen mit niedriger Bildung. Und Bildung ist keine Geldfrage, Leute. Ihr könnt euch selbst bilden. Ja, es gibt Menschen, die haben tollen Zugang zu Bildung, weil sie mehr Geld haben. Das ist ein weiterer Grund, vermögend zu werden, wohlhabend zu werden, um Zugang zu dieser Bildung zu bekommen. Aber es kann auch keine Ausrede sein, denn du kannst heutzutage auch dir die Zugänge selbst machen, um an Bildung ranzukommen. Du siehst vor allem eines, ich sag jetzt einfach mal, Hartz-IV-Fernsehen auf RTL 2, was man da, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, weil ich keinen Fernseher habe seit 14 Jahren, aber ich bin ja auch nicht blind, ich kriege das ja manchmal mit, was dort für Leute, die quasi morgens nach dem Frühstück schon, holst du mal eine Flasche Bier? Ja, also niedrig gebildete Menschen, denen ihr Risiko für Demenz ist 2 bis 3 Mal so hoch. Denkt daran, wie wichtig es ist, Bücher zu lesen, euch weiterzubilden, Diskussionen zu führen mit anderen Menschen, die interessante Themen haben. Also euch weiter für das Leben zu interessieren. Das hält euch weiter gesund und bewahrt euch davor, zur Masse zu gehören, die irgendwann komplett verblödet.
Absolut. Und was wir eben sehen, ist, dass wir einen sehr, sehr krassen Trend sehen im Zentrum von dem Ganzen, da, wo diese Technologie erschaffen wird, im Silicon Valley, dass die Menschen, die an KI arbeiten, die Kinder der Tech-Elite selber, alle in Schulen strömen, wie beispielsweise die Waldorf School of Peninsula, die im Herzen von Silicon Valley liegt, mit einer Jahresgebühr von $40.000, die eine Besonderheit hat, komplettes Technologieverbot bis zur 8. Klasse. Und da hast du dann Kinder wie beispielsweise vom CTO von eBay, von Apple Executives, von Google Mitarbeitern, von OpenAI Mitarbeitern. Also die Menschen, die quasi Millionen damit verdienen, diese Tools zu entwickeln, schicken ihre Kinder in eine Schule, wo sie dann mit Bienenwachs kneten und mit der Hand schreiben lernen, statt mit KI.
Gott sei Dank habe ich das selber noch gelernt, mit der Hand zu schreiben. Und Gott sei Dank, Leute, ich schreibe ja meine Glaubenssätze immer, meine Jahresziele, wenn ich die immer wieder und wieder aufschreibe, ganz bewusst mit der Hand. Ich schreibe meinen täglichen Planer. Ich habe den einmal digital auf meinem Mobiltelefon oder auf meinen Devices und ich schreibe alles mit der Hand, meinen Tagesplan. Das ist, warum, ich habe Glück, dass ich das einfach noch zu einer Zeit gemacht habe, wo ich das halt einfach mit rübergenommen habe, weil ich Legastheniker bin. Durch eine Schreibschwäche kann ich das nutzen, die Verbindung, die Hirnschranke zu überwinden zwischen dem der Hand schreiben und dann der Merkleistung, wie das ins Gehirn übergeht. Aber ihr seht es jetzt selber. Das ist ganz klar. Don't get high from your own supply. Wenn ihr den Spruch noch kennt aus dem Film Scarface mit Al Pacino, da geht es um den Drogenhändler Tony Montana. Und der hat damals gesagt, don't get high from your own supply. Und genau diese Leute aus dem Silicon Valley halten sich daran. Die sagen sich, unsere Kinder werden wir mit diesem Dreck nicht vergiften. Wir lesen uns jetzt mal ein paar Zitate von diesen Leuten vor. Sam Altman, CEO von OpenAI, hat keine Kinder, aber seine öffentlichen Aussagen sind verräterisch. In einem Interview sagte er, Zitat, ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen weiterhin selbst denken lernen. Gleichzeitig pusht er ChatGPT in jede Schule. Bill Gates, sowieso der größte Gutmensch unseres Planeten, erlaubte seinen Kindern erst mit 14 ein Smartphone. In einem 2018er Mirror-Interview sagte er, Zitat, we didn't give our kids cell phones until they were 14 and they complained, other kids got them earlier. Also wir haben unseren Kindern, bevor sie 14 waren, keine Smartphones gegeben und unsere Kinder haben sich darüber beschwert, dass sie diese nicht schon früher gekriegt haben. Ja, das sagen doch alle immer. Ja, was, komm erst mal in die Situation rein und dann kommen deine Kinder und beschweren sich darüber, die wollen jetzt auch vor dem Tablet sitzen. Ja, du fucking Opfer, dann sei halt einfach stark oder bist du genauso schwach und willst du später den Vorwurf machen, dass du deine eigenen Kinder verdummt hast. Wenn es einer der reichsten Menschen der Welt, die diese Produkte entwickeln und pushen, wenn die es schaffen, dann solltest du es auch schaffen, wenn du einen gewissen Anspruch an dich selber hast. Nehmen wir Steve Jobs, 2010 wurde er vom New York Times Reporter Nick Bilton gefragt, "Your kids must love the iPad." Seine Antwort, "They haven't used it. We limit how much technologies our kids use at home." Also Steve Jobs hat selber gesagt, seine eigenen Kinder nutzen die Apple-Produkte nicht. Wir limitieren es sehr stark, wie sie sie zu Hause nutzen. Das sollte euch zeigen, wie gefährlich diese Produkte für unsere Kinder sind. Mal da, ganz davon abgesehen, dass es für uns Erwachsene nicht besser aussieht.
Ja, absolut. Das ist das, was am meisten unterschätzt wird. Die Gefahr für die Kinder und die Entwicklung. Denn während Erwachsene in Anführungsstrichen nur Fähigkeiten verlernen, ist bei Kindern die Situation deutlich dramatischer, denn sie haben das Potenzial, diese Fähigkeiten theoretisch gar nicht erst zu entwickeln. Dr. Dimitri Christakis vom Seattle Children's Hospital: Ein Kind, das mit ChatGPT aufwächst, lernt nie selbst zu denken. Es ist, als würde man einem Kind von Geburt an einen Rollstuhl geben. Die Beine entwickeln sich nie. Und dabei sind die kritischen Entwicklungsfenster 6 bis 12 Jahre, dabei entwickelt sich das logische Denken. 12 bis 16 Jahre, die abstrakte Denkfähigkeit entwickelt sich weiter. Und 16 bis 25 Jahre, der präfrontale Kortex reift vollständig. Wenn Kinder in diesen Phasen ChatGPT nutzen, verpassen sie unwiederbringliche Entwicklungschancen. Die Folgen werden wir in 10 bis 20 Jahren sehen. Eine Generation, die nicht denken kann.
So ist es. Und Leute, guck mal, wenn ihr euren Kindern was Gutes mitgeben wollt, dann macht es einfach anders als die Masse. Ja, da muss man auch stark sein. In der Geschichte der Menschheit, in der Entwicklung unserer Gesellschaften, wurde noch nie die Schwachen auf lange Sicht belohnt. Ja, wir haben jetzt aktuell gerade eine Situation, schauen wir uns in Deutschland das an, mit 74 Geschlechtern, wenn ich die Zahl richtig hinkriege. Da könnte man davon ausgehen, die Gesellschaft ist nur auf die Schwachen und die Verblödeten ausgelegt. Aber das wird langfristig nicht funktionieren. Das geht ein paar Jahre. Aber was ist denn ein paar Jahre in der Geschichte der menschlichen Zivilisation? Wenn ihr es so hinkriegen wollt, dass eure Kinder nachher überlegen sind, haltet sie so lange wie möglich von diesen Geräten fern. Ich bin da mit meiner Frau komplett auf einer Linie. So lange wie möglich. Die sollen in den Wald gehen, sich einen Stock holen und damit spielen. So wie ich das in meiner Kindheit auch gemacht habe. Rausgehen, an die Natur kennenlernen. Nicht vor dem Computer sich beschallen lassen. Ja? Und ich denke, das Problem ist das Geschäftsmodell. Schauen wir uns mal die Geschäftsmodellfalle an. OpenAI ist jetzt 157 Milliarden Dollar wert. Sie haben 200 Millionen wöchentliche Nutzer. Der Umsatz explodiert. Aber womit verdienen die eigentlich Geld? Man muss sich das mal anschauen. Je abhängiger wir werden, desto mehr zahlen wir. ChatGPT Plus kostet jetzt aktuell gerade $20 pro Monat. ChatGPT Team $25 pro Nutzer pro Monat. ChatGPT Enterprise $100 pro Nutzer pro Monat. API-Nutzung, das ist ein Pay-per-Token. Und die Leute, je mehr sie den Rollstuhl nutzen, mit dem sie sich dann rumkarren, desto mehr sind sie auch bereit dafür zu bezahlen, weil sie sich schwach fühlen, wenn sie wieder aussteigen. Ist ganz logisch, oder? Du denkst, du bist immer mehr abhängig davon, weil du im Hintergrund verlernst, die Tätigkeiten, die du vorher selber getan hast, in Zukunft wieder selber zu tun.
Es gibt auch ChatGPT Pro für $200 im Monat. Also es gibt auf jeden Fall, das ist ja das Modell, mit dem alle diese KI-Unternehmen arbeiten, mit diesen Subscription-Modellen. Wohlbemerkt muss man sagen, aktuell läuft das Ganze so, dass die meisten Unternehmen sogar Minus fahren. Also das Ganze würde so gar nicht so günstig funktionieren, wenn sie nicht unglaublich viel VC-Funding hätten. Deswegen auch viele das organische, in Anführungsstrichen, Wachstum der Aktienwerte dieser Unternehmen sehr stark kritisieren, weil sie alle so ein bisschen aufeinander aufbauen und alle von VC-Funding, also ganz viel Geld gefundet sind. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Weg, wie dieses Unternehmen Geld verdient. Jetzt gibt es Folgendes. Es gibt in der Wissenschaft dennoch Spaltung zu dem Ganzen. Und das muss man hier auch an dieser Stelle ganz klar sagen. Erstens, bevor wir darauf eingehen, das Harvard-Institut, Harvard Business School, die haben nämlich auch eine Studie gemacht. Die haben zum Beispiel ganz andere Zahlen erwähnt, die auch so vermutlich korrekt sind, aber eben etwas ganz anderes zeigen. Zum Beispiel, KI steigert Produktivität um 40% bei strukturierten Aufgaben. Die Qualität von Berater-Output steigt um 25%. Die Zeitersparnis ist 50-70%. Und das sind auch Zahlen, die kann ich auf jeden Fall so aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Aber, und das ist eben das große Problem, gleichzeitig sinkt die kreative Leistung um 23%. Und das viel größere Problem ist, was ist der Preis, den man dafür zahlt? Wir haben ja vorhin diesen Begriff kognitive Schulden vorgelesen, den die Studienleiterin so eingebracht hat, mit dem sie versucht darzustellen, dass wir uns Schulden anhäufen, Schulden, die wir potenziell gar nicht zurückzahlen können, mit verringerter Gehirnaktivität. Also wenn wir die Aufgabe selber bestreiten würden, würden wir in unserem Gehirn etwas auslösen, etwas aufbauen, was uns vor Demenz schützt. Langfristig, wenn wir das nicht tun, bauen wir Schulden auf, die wir theoretisch gar nicht mehr zurückzahlen können. Das ist quasi die dunkle Schattenseite von dem Ganzen. Was bringt mir diese Produktivitätssteigerung, wenn ich langfristig meinem eigenen Gehirn schade? Jetzt muss man aber auch wohlgemerkt eine andere Sache sagen, um das Ganze auch irgendwo kritisch einzuordnen, zum Thema MIT-Studie, denn auch diese Studie hat ihre Limitationen. Erstens, es ist eine kleine Strichprobe, es sind nur 54 Leute, muss man ganz klar so sagen, es sind jetzt keine Tausenden oder Zehntausenden Leute. Es ist auch ein sehr kurzer Zeitraum nur, es sind nur 3 Monate, es ist keine längere Zeit, nicht ein Jahr, nicht 2 Jahre, aber diese Technologie ist eben auch ganz neu. Und es ist noch kein Peer Review passiert, aktuell zumindest noch nicht. Und da hat auch die Studienleiterin selbst, Dr. Patty Mays, Folgendes gesagt: Wir sollten nicht in Panik verfallen, die Studie zeigt Tendenzen, keine finalen Urteile. KI ist ein Werkzeug. Die Frage ist, wie wir es nutzen. Jetzt ist aber das Problematische. Ich bin der Meinung, aus meiner eigenen Erfahrung, weil das überlappt mit dem, was ich so selber mitbekommen habe, einfach anhand meiner eigenen Fähigkeiten, würde ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass diese Studie, auch wenn sie sehr klein ist, auch wenn sie sehr kurz passiert ist und auch wenn es noch kein Peer Review gab, ganz, ganz klar und eindeutig zeigt, was das eigentliche Problem hier ist und dass diese KI ist ein Werkzeug, die Frage ist, wie wir es nutzen, Problematik ist, dass die meisten Menschen, wie du auch schon vorhin kritisiert hast, Philipp, nicht in der Lage sein werden, für sich selber zu differenzieren, wie viel Crack sie, also in diesem Zusammenhang Crack sie theoretisch rauchen, ohne abhängig davon zu werden.
So, und wir wissen, ich weiß es nicht, habe noch keinen Crack geraucht, aber ich gehe mal davon aus, der Versuch, die richtige Dosis Crack zu finden, um damit nicht abhängig zu werden, ist ungefähr so, wie wenn du russisches Roulette spielst. Kann sein, du drückst 5-6 Mal ab, tust jedes Mal die Kammer wieder drehen und es hat einfach Glück, es hat dich nicht erwischt, aber irgendwann, fucking Garantie, ja, irgendwann wird's Peng machen und du bläst den Schädel raus. So, und das ist doch beim Crackrauchen zur Sucht, bei ChatGPT-Nutzung zu dem Verfall, zu den Nebenwirkungen, sehe ich das als äußerst gefährlich, weil es ist ein Verführer. Es ist so einfach, es ist so geil. Frag mal kurz ChatGPT. Ja? Da waren die Leute bei Google, was ja eine absolute Droglodyten-Höhlenmenschfähigkeit dagegen war, was das jetzt ist, waren sie ja schon, komm, frag mal Google, ich google das mal. Ja? Da waren wir ja schon so. Aber jetzt ist es ja mal absolut auf Steroiden mal 100. Deswegen, Leute, wir werden da dranbleiben auf jeden Fall und dieses Thema noch in Zukunft weiter darüber sprechen, weil das ist einfach ein Must. Teilt mal dieses Video bitte, dass das möglichst viele Leute sehen. Und jetzt wollen wir am Ende aber noch das nicht einfach nur so stehen lassen mit einem Horrorszenario, sondern Kian hat hier noch zusammengefasst, was man tun kann, um möglichst nicht einer der KI-Cracksüchtigen zu werden.
Genau. Das Wichtigste ist nämlich, dass man weiterhin selbst denkt und selbst schreibt. Man sollte ChatGPT nicht dafür nutzen, alles für einen zu schreiben, sondern nur für Verbesserung und Kritik. Dafür gibt es eine 80-20-Regel. 80% selbst denken und schreiben. Also sich hinsetzen, sich Gedanken machen, ob man eine E-Mail schreiben will, einen Aufsatz schreiben will, Research schreiben will, was will ich schreiben, selber die Recherche betreiben, selber das Ganze runterschreiben, als würde es keine KI geben und dann die KI zur Kritik und Verbesserung nutzen. Niemals umgekehrt. Für eben 20% der Aufgabe. Dann, es gibt hier beispielsweise eine Eisenhower-Matrix für KI. Wenn etwas wichtig und dringend ist, sollte man es selbst machen ohne KI. Wenn etwas wichtig und nicht dringend ist, sollte man es selbst machen und KI zur Verbesserung nutzen. Wenn etwas nicht wichtig, aber dringend ist, sollte man die KI nutzen. Und wenn etwas nicht wichtig und nicht dringend ist, ich glaube, dann muss man es nicht machen, dann kann man es ignorieren. So, dann gibt es aber auch kognitive Fitnessübungen. Beispielsweise, kann sich jeder selber denken, aber 30 Minuten am Tag ohne jegliche digitale Hilfe einfach mal schreiben. Vielleicht nicht unbedingt 30 Minuten am Tag, aber auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche, auch einmal in der Woche komplexe Probleme versuchen zu lösen ohne KIs Hilfe. Das hast du auch schon vorhin gesagt, Bücher lesen und handschriftlich zusammenfassen, Argumente entwickeln und erst dann von KI challengen lassen. Ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte. Einfach mal selber nachdenken und sagen, okay, wie argumentiere ich eigentlich in diesem Thema? Was denke ich? Und worauf beruht das eigentlich? Also wirklich echte Argumente, nicht einfach nur, ich denke, das ist meine Meinung, sondern warum denke ich das Ganze? Und erst dann mit Hilfe von KI oder Google recherchieren, was es da für Argumente gibt.
Wichtige Punkte, Leute. Man kann das nicht ernst genug nehmen. Man kann das nicht ernst genug nehmen. Und das kumuliert sich alles zu einem zusammen, die ganze Social-Media-Nutzung. Es ist einfach nicht gesund. Diese ganze Swipe-Scheiße, es ist so ungesund. Wir werden uns dem auch widmen. Das ist auch meine Mission, möglichst Leute dazu zu bekommen, wenn die auch Familien haben, Kinder bekommen. Und ich sehe das an Nebentischen. Die Eltern unterhalten sich von den Kindern kein einziges Wort, weil sie starren alle da rein, hypnotisiert, starren rein. Und die Eltern sagen sich, gut, mein Kind nervt nicht. Ich kann mich mit meiner Frau unterhalten. Ich tue sie da in diese Box rein, beschäftige dich damit. Das zeigt für mich schon, wie degeneriert diese Leute eigentlich sind. Und es ist ihnen auch egal, was sie ihren Kindern damit antun. Ja, Hauptsache, ich kann mich in meiner Faulheit suhlen. Ich habe zwar Kinder gemacht, aber ich habe keinen Bock, mich darum zu kümmern. Darüber werden wir auch noch sprechen die nächsten Wochen. Das wird alles sehr, sehr spannend. Bleibt dran, Leute. Teilt diese Inhalte. Das war ein ganz, ganz starker Podcast, der jetzt von Kian gekommen ist zu einem super wichtigen Thema. Wir sehen uns wieder Anfang nächste Woche. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.